Wenn ich mir diese apokalyptischen Bilder in die Gegenwart übersetze, dann heißt das doch, dort, wo Totgesagte aufstehen, nicht mehr schweigen, entsteht ein Durcheinander, wie in Syrien zum Beispiel. Da geraten Himmel und Hölle in Bewegung und die Mächtigen zittern. Dort, wo Frauen mitzudiskutieren beginnen, sich nicht mehr in Frauenbilder einsperren lassen, die sie behindern und halbieren, dort kommt auch bei uns etwas in Bewegung. Dort, wo Menschenströme für den Ausstieg aus der Atomindustrie kämpfen, wie am jährlichen Pfingstmarsch, da geraten die politischen Machtverhältnisse durcheinander.
Ja, das finde ich das wirklich Aufregende an diesen apokalyptischen Bildern, dass Gewohntes durcheinander kommt und Reihenfolgen in Frage gestellt werden. Himmel und Hölle kommen in Bewegung, niemand kann sich mehr sicher fühlen. So blitzt hier im Moment der Ermordung Jesu durch die Römer große Empörung auf. Ein Durcheinander kündigt sich an, ein Ruck geht durch die Welt, und das wird noch Folgen haben. Zuerst sieht alles ganz harmlos aus. Die Römer haben ihre Macht demonstriert und gesiegt. Der arme Rabbi aus Nazareth ist aus dem Weg geräumt. Dann kommt Josef von Arimathäa, nimmt den Leichnam vom Kreuz und legt ihn in eine Gruft. Er wälzte einen großen Stein vor die Graböffnung und ging davon. Maria von Magdala und die andere Maria saßen vor dem Grab.
Beides ist möglich. Das Grab kennzeichnen, dass es sichtbar ist und nicht vergessen wird. Aber auch sitzen bleiben, nicht weggehen, nicht zurückweichen, sich nicht trösten lassen.
Die beiden Jüngerinnen setzten sich vor das Grab. Da sitzen sie nun. Sie standen nicht auf mit einem Seufzer. So, jetzt müssen wir halt wieder nach Hause und die Hoffnung auf Befreiung begraben. Ihr sitzen bleiben. Das ist für mich Karfreitag. Miteinander aushalten, miteinander nach Worten suchen im Dunkeln oder schweigen, aber nicht weichen, einfach nicht aufgeben. Ihr Sitzen ist Widerstand. Den Karfreitag aushalten, das reicht.
Haben wir Karfreitag nicht nur zu einer Chiffre gemacht für das, was man auch unverschlüsselt sagen kann? Hat der Tag kein Geheimnis an sich? Die Alten haben diese Unglaublichkeit erzählt. In Jesus von Nazareth wird Gott geschändet am Kreuz und stirbt diesen schrecklichen Tod. Das heißt für mich nichts anderes, als dass Gott in unsere eigene Endlichkeit gefallen ist. Gott lässt sich nicht mehr trennen von unseren eigenen Schicksalen, nicht mehr trennen von uns.
Ein Tod wie derjenige von Jesus ist nicht von Gott gewollt. Leiden und Unrecht ist nie von Gott gewollt. Dass Fukushimas Atommeiler auseinandergebrochen sind, ist nicht von Gott gewollt. Da machen es sich ja viele immer noch zu einfach, wenn sie Leiden auf diese Schultern nehmen. Gott hat es aufgebürdet, es muss wohl verdient sein, wäre dann die nächste haarsträubende Schlussfolgerung. Und die moderne Variante dieser Rede ist, Leiden ist im Preis inbegriffen sozusagen. Diese Rede sind wir doch gewohnt, tagtäglich wird sie uns eingebläut. Wer Strom will, muss auch das Risiko tragen. Wer Öl will, muss Umweltverschmutzung in Kauf nehmen. Wer Wohlstand will, muss andere ausgrenzen. Das ist die moderne Variante vom gottgewollten Leiden. Unsere Religion, die Bibel, erinnert uns unerbittlich, diese Varianten sind falsch. Es ist andersherum. Karfreitag schreit nach Leben, nach dem Ende von Gewalt.
Leiden ist im Preis inbegriffen, sagst du ironisch, und hast auch recht in dem Zusammenhang, in dem du das sagst. Aber der Karfreitag ist in der Tat der Tag, der sagt, dass Leiden im Preis inbegriffen ist. Nein, Gott will kein Opfer und er braucht auch keine Sühne. Aber es gibt keine Liebe und keine Güte, es gibt keinen Kampf um Gerechtigkeit, in dem das Leiden nicht inbegriffen ist. Gerechtigkeit ist der politische Name von Liebe und Güte. Auch Gottes Liebe kommt nicht ungerupft davon. Der Karfreitag besingt kein Blut und verehrt keinen Schmerz als solchen. Aber er besingt, so sagt es diese Tradition, eine Treue Gottes, der in jenem Menschen von Nazareth den Preis seiner Solidarität bezahlt hat. Man muss diesen urchristlichen Glauben ja nicht glauben. Aber es ist ein menschenwürdiger, ein gotteswürdiger Gedanke. Ich vermute, ich wäre ohne den Karfreitagsgott doch lieber Atheistin. Ohne den zärtlichen Gedanken von Gottes zärtlicher Solidarität mit den Leiden der Menschheit. Wir können uns schnell darüber verständigen, dass es nicht nur um dieses eine Kreuz geht, sondern um alle in der Welt aufgerichteten Kreuze.
Gott wird am Kreuz getötet, wie du sagst. Das, was uns heilig ist, wird mit Füßen getreten. Und nun müssen wir noch sagen, von wem. Das ist unsere Aufgabe. Solange wir noch Atem haben, ist das unsere Aufgabe, die Kreuze zu benennen, die Opfer zu erinnern und öffentlich zu machen, wer was getan hat. Damit können wir Himmel und Erde in Bewegung setzen.
Were you there when they crucified my Lord?
Were you there?
Were you there when they crucified my Lord?
Were you there?
Oh, sometimes it causes me to tremble. Tremble, yes, tremble. Were you there when they crucified my Lord?
Were you there?
Were you there?
Wart ihr dort, als sie meinen Herrn umbrachten? Danach fragt dieses Lied ein Spiritual, den die schwarzen Sklavinnen und Sklaven gesungen haben. Sie hatten keinen anderen Trost, als das Leiden solidarisch miteinander auszuhalten und auf Jesus von Nazareth zu schauen, der so verachtet gewesen ist wie sie.
Sie konnten die Welt nicht verändern. Sie konnten nicht aufstehen und kämpfen. Das ist klar. Sie konnten aber ihren Blick verändern. Sie erkannten das Antlitz des leidenden Christus im Angesicht der leidenden Geschwister, die wie Vieh behandelt wurden.
Christus in den Kreuzen der anderen sehen, ist das nicht ein unaufgebbares Geheimnis? Ein Geheimnis der Hoffnung? Dieser Negro-Spiritual nimmt die Kreuzigung aus der historischen Distanz. Ich meine, als Christenmenschen müssen wir uns die Frage stellen, als was bist du dabei beim Kreuz Christi, bei den Kreuzen der Welt? Bist du Zuschauerin? Oder Tröste? Opfer oder Verräterin? Der Jesuit Ignacio Ellacuría, der 1989 in El Salvador ermordet wurde, stellt diese Fragen nicht nur aus der Perspektive Einzelner, sondern der Kirche. Was haben wir als Kirche getan, um die Armen ans Kreuz zu bringen? Was tun wir, um sie vom Kreuz abzunehmen? Was tun wir, um sie aufzuerwecken?
Mir sind diese Fragen fast etwas zu moralisch. Sie überfordern uns.
Ja, diese Moral überfordert uns als Einzelne. Aber ich spreche ja nicht von uns als Einzelnen, sondern von uns als Kirche. Diese Fragen sind an uns als Gemeinschaft gestellt.
Darf ich noch einmal zur Szene von Matthäus zurück? Vorhang, Erdbeben, die Verstorbenen, die aufstehen, wohingegen die beiden Jüngerinnen einfach dasitzen. Im größten Durcheinander gehen sie nicht weg. Sie tun nichts, um Jesus aufzuwecken oder so. Sie sind keine Superheldinnen. Sich nicht trösten lassen. Das macht mir sehr Eindruck. Also mir geht es bei den beiden Jüngerinnen, die vor dem Grab ausharren, so. Ich habe den Eindruck, dass sie müde sind, erschöpft. Gleichzeitig aber warten sie auf etwas.
Sie warten. Das heißt, dass sie nicht ersticken in ihrer Mutlosigkeit. Und dann werden bald die unglaublichsten Geschichten erzählt. Das Grab hat sein Opfer nicht behalten können. Jener vom Kreuz wurde gesehen. Seine Freundinnen und Freunde haben mit ihm gesprochen. Sie haben mit ihm gegessen. Übrigens, man musste seine Gestalt lesen. Man konnte ihn auch für einen Gärtner halten, wie es Maria von Magdala passiert ist. Man konnte ihn auch für irgendeinen Fremden halten, wie es den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gegangen ist. Man musste lesen können, wenn man jenem begegnete, der nicht im Tod geblieben ist. Es ist wie bei den Kreuzen, von denen wir gesprochen haben. Das Kreuz Christi wird gelesen in den Kreuzen der Opfer. Und hier? Die Gegenwart Christi wird gelesen in jenen fremden und auf den ersten Blick nicht zu entziffernden Gestalten. Die da neben mir geht, der da am Ufer steht, die da mit uns gehen auf unseren Wegen. Sie haben sozusagen ein zweites Gesicht, das Gesicht der Hoffnung.
Vielleicht ist es das. Die beiden sitzen und versuchen zu lesen, was um sie herum geschieht. Die Gegenwart lesen, entziffern, benennen. Sie sitzen vor dem großen Stein, der vor die Grabhöhle gewälzt ist. Vielleicht sagen sie gar nichts zueinander. Oder sie beginnen, alles noch einmal aufzurollen, um es zu verstehen. Stell dir vor, höre ich sie sagen, nun haben die Römer gewonnen. Wir sind am Ende. Nichts geht mehr. Alles blockiert.
Doch da war das Zittern der Erde. Die Erde hat doch gebebt, oder nicht?
Ja, ein Beben wäre gut. Das würde den Stein wegrollen von dem Grab. Und wir könnten hineingehen. Dann wäre es offen, dann gäbe es einen Weg.
Warten auf den Weg, der sich vor uns zeigt. Warten, dass unsere Augen sich öffnen.
Ich warte ungern. Warten und nicht wissen, worauf und wozu, da bin ich froh, wenn ich nicht allein warten muss. Und während des Wartens könnten wir uns Geschichten erzählen, die uns wach halten, und Lieder singen, die uns warm geben.